Sanierung der Bundesfinanzen bleibt auch in der neuen Regierungsperiode ein Hauptziel des Bundesrates. Für neue Aufgaben will er kein Geld locker machen. Geld gibt es künftig nur, wenn die Aufgaben im heute vorgestellten Regierungsprogramm enthalten sind. Der Bundesrat tritt auf die Ausgabenbremse und die leere Bundeskasse wird zur Richtschnur des politisch Möglichen. Rudi Medder.
Vor 4 Jahren stand die Öffnung der Schweiz im Mittelpunkt. Im außenpolitischen Bericht 1993 erklärte der Bundesrat den EU-Beitritt zum strategischen Ziel. Noch in dieser Regierungsperiode wollte er eigentlich weitere Integrationsschritte unternehmen. Von europäischem Aufbruch ist jetzt allerdings nicht mehr viel zu spüren. Stärkung des nationalen Zusammenhalts heißt die neue Devise. Der Zusatz, die Zukunft gestalten, ist reichlich vag. Die Öffnung nach außen wird nur noch vorsichtig angestrebt. Es gelte, das Ergebnis der bilateralen Verhandlungen abzuwarten, wiederholt der Bundesrat erneut. Und auch beim NATO-Programm Partnership for Peace heißt es lediglich, der Bundesrat wolle in der ersten Legislaturhälfte über eine Beteiligung der Schweiz entscheiden. Bundespräsident de la Mira relativiert denn auch, der Legislaturplan sei kein SBB-Fahrplan, den die Regierung auf die Minute genau einhalten wolle. Was steht denn für ihn wirklich im Vordergrund?
Mit den klaren Worten, neue Arbeitsplätze zu beschaffen, haben wir hier Zentrum des bundesrätlichen Willens in der nahen Zukunft und in der weiteren Zukunft.
Die Förderung der Wohlfahrt, das neben der Sanierung der Bundesfinanzen ein zentrales Ziel des Bundesrats. Das Ziel werde erreicht, indem man für die Wirtschaft optimale Rahmenbedingungen schaffe. Im Alltag darf dann wieder gestritten werden, wie weit eine Verbesserung der Rahmenbedingungen der Wirtschaft die beste Methode sei, die soziale Wohlfahrt zu fördern.
Wir kommen zum Echo-Dossier. Ricardo Pérez Casado, so heißt der neue EU-Verwalter der herzegowinischen Hauptstadt Mostar, der die Nachfolge von Hans Koschnik übernimmt. Koschnik hat in den letzten 1,5 Jahren versucht, die durch den Krieg schwer getroffene und in einen muslimischen und einen kroatischen Sektor vollständig geteilte Stadt Mostar wieder zu vereinen. Dieses Vorhaben ist weitgehend gescheitert, unter anderem, weil die Europäische Staatengemeinschaft den EU-Verwalter nur halbherzig unterstützt hat. Der Schweizer Hans Birchler, juristischer Berater des bisherigen EU-Verwalters Hans Koschnik, fürchtet deshalb, dass Casado nicht viel mehr als die bloße Konkursverwaltung übrig bleiben wird. Max Ackermann hat in Mostar mit Hans Birchler gesprochen.
Reif für die Insel sei er und ziemlich frustriert. Fast 2 Jahre lang hat Hans Birchler den EU-Administrator in Mostar juristisch beraten. Mostar selber hätte eine wiedervereinte Stadt werden sollen, so lautete der Auftrag an den EU-Administrator Hans Koschnik. Als dieser aber im Februar seinen Verwaltungsplan veröffentlichte, brach auf kroatischer Seite ein Sturm der Entrüstung aus. Koschnik selber wurde massiv bedroht und es war ein kleineres Wunder, dass er dem Mob unverletzt entkam. In dieser Situation seien aus den europäischen Hauptstädten zwar korbweise Unterstützungsbotschaften eingetroffen, sagt Hans Birchler. Am Schluss habe die EU dem kroatischen Druck der Straße aber doch nachgegeben.
Das kommt mir so vor, wie wenn der Vorstand des Fußballclubs gegenüber der Presse bekannt gibt, dass sie voll hinter ihrem Trainer stehen und den Vertrag bis 1999 einhalten werden. Und der Quästor des Vereins hat bereits den Vertrag mit dem neuen Trainer unterschrieben und am nächsten Samstag steht ein anderer in der Garderobe.
Dass es beim ganzen Streit um die Größe eines zentral verwalteten Bezirkes in der sonst zwischen muslimischer und kroatischer Bevölkerung geteilten Stadt ging, ist für Hans Birchler zweitrangig. Wichtig sei, dass von nun an jeder Entscheid des EU-Administrators zur Diskussion stehe.
Vielleicht sind es das nächste Mal die Serben, vielleicht das übernächste Mal die Muslime, die eine Demonstration machen und Steine werfen und ihn, den Administrator, umzubringen versuchen. Und dann kippt die Staatengemeinschaft wieder um. So können wir nicht arbeiten.
So gesehen könne der neue Mann der EU in Mostar, der bis jetzt kaum bekannte sozialistische Politiker und Bankier, Ricardo Pérez Casado aus Valencia, kaum mehr als ein Konkursverwalter sein. Mostar, einst eine der schönsten Städte Jugoslawiens, ist heute stark zerstört und es ist vor allem eine geteilte Stadt. Für Hans Birchler werden daran auch Wahlen nichts ändern. Im Gegenteil.
Wir werden 3 bosniakisch dominierte Stadtkreise haben und 3 kroatisch dominierte Stadtteile. Das heißt, es ist eine Zweiteilung. Und die ist erst noch sanktioniert durch mehr oder minder legale Wahlen und mit den Segnungen der Europäischen Union. Ist also gerade gegenläufig zu dem, was eigentlich die Hauptaufgabe war, die Stadt zu vereinigen, werden diese Wahlen oder können diese Wahlen auch den Effekt einer Trennung haben.
Die Wahlen in Mostar gelten als Testlauf für die Wahlen später im Jahr in ganz Bosnien. Überhaupt ist Mostar einer jener Brennpunkte, wo sich das Schicksal Bosnien-Herzegowinas entscheiden könnte. Hans Birchler allerdings differenziert.
Ja, man hat diesen Konnex eigentlich immer gemacht. Wenn es in Mostar funktioniert, funktioniert es auch in der Föderation. Und das stimmt sehr wahrscheinlich. Aber der Umkehrschluss, den würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also wenn es in Mostar scheitert, muss es nicht auch in der Föderation scheitern.
Wie viele Beobachter glaubt allerdings auch Hans Birchler, dass über kurz oder lang Bosnien sich dreiteilen wird. In einen muslimischen, einen serbischen und in einen faktisch bereits bestehenden, aber bis jetzt noch nicht anerkannten kroatischen Teil. So gesehen ist die geteilte Stadt Mostar halt doch ein Abbild der Situation in ganz Bosnien-Herzegowina.
Schweres Erbe für den neuen EU-Verwalter. Max Ackermann hat mit Hans Birchler in Mostar gesprochen. Zum Schluss noch einmal Schlagzeilen. Rinderwahnsinn. Die Schweizer Bundesbehörden starten eine Informationsoffensive, um der Verunsicherung zu begegnen. Der britische Gesundheitsminister mahnt zur Besonnenheit. Anders als erwartet schlägt er keine weitgehenden Maßnahmen wie Notschlachtungen vor, mindestens vorderhand nicht. Das war das Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und Schweizer Radio International. Verantwortlich war Walter Müller, für die Nachrichten Hans Ineichen, am Mikrofon war Kaspar Selk. Die nächste Ausgabe des Echos senden wir um 19 Uhr auf DRS 2.
Sport auf DRS 1. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft spielt am Mittwoch in einem Freundschaftsländerspiel gegen Österreich.
Halb eins. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Deutschlands Export wächst langsamer. Vor diesem Hintergrund verlangt der deutsche Groß- und Einzelhandel, BGA, eine neue Industriepolitik. Heute tagte der BGA in Bonn. Von dort forderte BGA-Vorsitzender Michael Fuchs erneut, im Krankheitsfall die Betriebe von den Lohnkosten zu entlasten. Obwohl der Außenhandel Deutschlands in diesem Jahr noch einmal zunehmen wird, rechnet der BGA damit, dass mehr Menschen arbeitslos werden als ursprünglich angenommen. Zur BGA-Tagung jetzt aus Bonn, Gerd Tickes.
Der Bundesverband des deutschen Groß- und Außenhandels hat heute eine gehörige Portion Wermut in den Wein gegossen, mit dem Spitzenpolitiker der Koalition auf das Abschneiden ihrer Parteien bei den letzten drei Landtagswahlen anstoßen wollten. Michael Fuchs, der Präsident des Dachverbandes, warnte vor einem aufkommens- und belastungsneutralen Umbau des Sozialstaates, weil der nicht die erforderliche Kostenentlastung der Unternehmen um 20-30% bringe. Widerspruch gaben die Groß- und Außenhändler auch in Sachen Bündnis für Arbeit zu Protokoll. Allenfalls auf Betriebsebene, sagte Fuchs vor Journalisten, machten solche Vereinbarungen einen Sinn, solange die Gewerkschaften auch ihre Lohnforderungen den Beschäftigungsbedürfnissen anpassten. Die Forderungen der Deutschen Angestelltengewerkschaft und der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen für das laufende Jahr von 5,5-6% Lohnerhöhung lehnte Fuchs als überhöht ab. Insgesamt geht der Groß- und Außenhandel davon aus, dass das Exportwachstum in diesem Jahr schwächer als 1995 ausfällt. Und der abgeschwächte Exportzuwachs wird nach Fuchs' Darstellung nicht ausreichen, um die Beschäftigungsprobleme im Land zu lösen. Der BGA-Präsident prophezeite eine jahresdurchschnittliche Zunahme der Arbeitslosenzahl um etwa 300.000. Das bei einer hochkarätigen Kanzlerrunde vereinbarte Ziel, in diesem und den drei folgenden Jahren so viele neue Arbeitsplätze zu schaffen, dass die Arbeitslosenzahl von derzeit 4,2 Millionen im Jahr 2000 halbiert wird, ist nach Fuchs' Überzeugung aufgrund der mangelhaften Entwicklung dieses Jahres schon nicht mehr zu erreichen. Der BGA-Präsident erinnerte in diesem Zusammenhang an den auch 1995 fortgesetzten Rückgang des deutschen Anteils am Welthandel und rechtfertigte mit dem Hinweis darauf, die massiven Forderungen der Branche, die Arbeit und die Erträge am Standort Deutschland rasch von Steuern und Abgaben nachhaltig zu entlasten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen, Redakteur Mikrofon Martin Gerner. Willkommen noch einmal zu den Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk um 8 Uhr und 11 Minuten. Gleich wollen wir noch einmal eingehen auf den heute Morgen erzielten Kompromiss der EU-Agrarminister zum Thema Rinderwahnsinn. Zuvor aber Fragen an Udo Steinbach vom Deutschen Orient-Institut zu den jüngsten Drohungen des PKK-Chefs Öcalan. Zwischen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Bundesrepublik nimmt die Konfrontation an Schärfe zu. Der Chef der PKK, Abdullah Öcalan, er erneuerte in einem gestern vorab veröffentlichten Interview die Drohung mit Anschlägen in Deutschland. Zugleich wies Außenminister Klaus Kinkel darauf hin, er habe Morddrohungen der PKK erhalten. Gleiches war aus dem Umkreis von Bundeskanzler Helmut Kohl zu hören. Dementsprechend wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Abdullah Öcalan, der die Drohungen ausgestoßen hat, er residiert und kommandiert unverändert von seinem Domizil nahe Damaskus aus, wo Syriens Präsident Assad seine schützende Hand über ihn hält. Wer ist Abdullah Öcalan? Welche sind seine Ziele? Dazu jetzt am Telefon Udo Steinbach, Leiter des Deutschen Orient-Institutes in Hamburg. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Gerner.
Herr Steinbach, wie ernst sind die Morddrohungen an Kinkel und Kohl zu nehmen und gibt es Anhaltspunkte, wie alt sie sind?
Nun, ich denke schon, dass wir diese Morddrohungen ernst nehmen müssen. Wir sehen ja eine Eskalation der Gewalttätigkeit der PKK und dahinter steckt ganz gewiss eine Strategie während der letzten Wochen. Wie alt sie sind, ich meine, dass sie wirklich neueren Datums sind. Wenn es denn zutrifft, dass man Morddrohungen ausgesprochen hat gegen die Spitzenpolitiker Deutschlands, dann ist das eine neue Qualität insofern, als ja auch Herr Öcalan immer wieder hat anklingen lassen, ja, er hat es sogar deutlich gesagt, dass er weiß, dass die Gewalttätigkeit der Kurden, der PKK hier in Deutschland eigentlich schädlich ist. Es ist schädlich mit Blick auf das Ansehen der Kurden, mit Blick auf das Ansehen der kurdischen Sache. Und er weiß ja auch, und das ist sein Anliegen, er weiß, dass er die deutschen Politiker braucht, um in der Türkei Druck auszuüben, um in der Türkei zu einer politischen Lösung zu kommen. Also, wenn er sich jetzt an deutschen Politikern vergreifen sollte, dann muss man sich fragen, was heißt das? Ist das ernst gemeint oder ist das nur ein taktisches Manöver mit Blick darauf, größeren Druck auszuüben auf die Politiker, auf die deutsche Öffentlichkeit, doch etwas zu unternehmen, sei es in Deutschland, vor allen Dingen aber in der Türkei.
Öcalans Einfluss auf militante Kurden in Deutschland wird ja als groß eingeschätzt. Öcalan hat gesagt, Zitat, sobald ich den Befehl erteile, werden überall in Deutschland Dynamitladungen hochgehen, Zitat Ende. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass diese Drohungen in die Tat umgesetzt werden könnten?
Also zumindest müssen wir anerkennen, dass Herr Öcalan der unbestrittene Führer der PKK ist. Und wir haben es immer wieder erlebt in den letzten Jahren, aber ganz besonders eben auch in den letzten Wochen und Monaten, dass er in der Lage ist, systematisch und in sehr geplanter Form, in sehr rationaler Form seine Leute zu mobilisieren und an verschiedenen Stellen in Deutschland gleichzeitig Gewalttätigkeiten auszuüben. Vor diesem Hintergrund also ist das ernst zu nehmen. Wir müssen auf der anderen Seite freilich auch sehen, und ich glaube, das erklärt manches, was in den letzten Wochen hier gelaufen ist. Wir müssen sehen, dass die PKK eben doch, ich will nicht sagen gespalten ist, aber differenziert ist in bestimmte Elemente, solche Elemente, die eher den gemäßigten Weg gehen wollen, den Weg des Dialogs. Und ich glaube, diesen Weg des Dialogs, den gemäßigten, den will auch das kurdische Umfeld hier in Deutschland außerhalb der PKK gehen. Aber Wir haben auf der anderen Seite auch Elemente, die diesen Weg der Moderation, des Kompromisses, der Verhandlungen eben für einen Irrweg halten, die festhalten an den alten Zielen der PKK mit Gewalttätigkeit, letzten Endes einen separaten, einen eigenständigen kurdischen Staat zu schaffen auf türkischem Boden. Und ich denke, dass angesichts der Situation hier in Deutschland und der Türkei, angesichts der Situation, dass man Friedensangebote gemacht hat, dass man versucht hat, die Verhandlungskomponente seitens des PKK-Führers in den Vordergrund zu stellen, dies hat zu nichts geführt, zu keiner Reaktion geführt, und da haben die militanten Elemente hier wahrscheinlich wieder das Oberwasser bekommen, und Herr Öcalan selber steht unter einem gewissen Druck seitens dieser Elemente, nun militant zu gehen.
Was ist denn Öcalan überhaupt für ein Mann? Sie hatten ja Gelegenheit, einmal 16 Stunden mit ihm zu verbringen. Das Ganze ist zwar schon ein knappes Jahr her, aber Sie haben quasi einen Tag mit ihm verbracht, und das konnten ja nur wenige bisher. Hat er diktatorische Allüren?
Das hat er ganz gewiss. Ich denke, darin unterscheidet er sich in nichts von anderen Führern von Befreiungsbewegungen, sagen wir zum Beispiel auch dem PLO-Chef Arafat in den Zeiten, da er wirklich der Führer einer terroristischen PLO gewesen ist. Das gehört wahrscheinlich zur Natur der Sache, aber ich denke, wir müssen gleichwohl Abstand davon nehmen, ihn zu pauschalisieren, ihn zu dämonisieren als stalinistischen Führer mit einem marxistischen Programm. Das ist wirklich Schnee von vorvorgestern. Das marxistische Programm führt nirgendwo hin, das weiß Herr Öcalan auch, in einer traditionellen Gesellschaft, wie es die kurdische Gesellschaft im Osten und Südosten der Türkei noch nur einmal ist. Und stalinistisch, nun ja, was heißt das? Ich finde, er hat eine sehr realistische Sicht der Dinge, was die Ziele der PKK betrifft, was sozusagen die Strategie des Kampfes betrifft in der Türkei, aber auch in Europa. Und er hat auch mir damals schon gesagt, bei diesem sehr, sehr langen Treffen, wo man über viele Dinge sprechen konnte, auch über viele Hintergründe sprechen konnte, er hat gesagt, er weiß, dass die Gewalt in Deutschland schädlich ist. Eigentlich sollte man davon Abstand nehmen. Er bedauerte damals, verurteilte das Verbot der PKK und meinte, wenn es hier zu keiner flexibleren Handhabung käme, dann sei allerdings die Gewalt angesagt.
Sie sagen, er sei sich bewusst, dass Gewalt schädlich ist. Ist sich Öcalan aber voll bewusst, dass er dabei ist, mit der jetzigen Taktik sich ja den Bonus, den die kurdische Sache genossen hat, in Deutschland gänzlich zu verscherzen?
Ich bin nicht sicher, ob er sich dessen bewusst ist. Ich deutete ja vorhin schon an, die PKK ist nicht mehr eine ganz geschlossene Organisation. Hier hat es ganz gewiss Druck gegeben seitens der militanten Elemente in der PKK. In einer Situation, in der die Frustration vieler Kurden in den letzten Wochen hier bei uns gewachsen ist. Und das bezieht sich nicht nur auf die Kurden der PKK, sondern das bezieht sich auf das ganze Umfeld. Wenn der harte Kern der PKK 7.000, 7.500, 8.000 Mann beträgt, wie kommt es dazu, dass dann bei Demonstrationen, bei Veranstaltungen 80.000 Kurden anwesend sind? Also hier haben wir ein weites Umfeld. Dieses Umfeld ist in wachsendem Maße frustriert worden. Und ich glaube, da kann Herr Öcalan einfach nicht darüber hinweggehen. Damit ist natürlich eine ganz entscheidende Frage gestellt, nämlich die Frage nach unserer Politik gegenüber den Kurden. Nicht nur gegenüber der PKK, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Hier hat das Verbot gewirkt, das Verbot wird aufrechterhalten werden, es muss implementiert werden. Aber könnten wir nicht flexibler verfahren, was dieses Umfeld betrifft, von dem ich gerade gesprochen habe? Diese Zehntausenden von Kurden, die in der PKK nicht notwendigerweise ihre Organisation sehen, die nicht notwendigerweise militant und gewaltbereit sind, sondern die einfach eine Anerkennung einer kurdischen Sache wollen. Und diese Anerkennung einer kurdischen Sache, einer kurdischen Identität durch die deutschen Behörden haben sie möglicherweise in den letzten Wochen und Monaten vermisst.
Udo Steinbach war das, der Leiter des Deutschen Orient-Institutes in Hamburg, zu den jüngsten Drohungen von PKK-Chef Öcalan. Vielen Dank nach Hamburg. Deutschlandfunk um 8:20 Minuten. Können Sie noch einmal die wesentlichen Punkte schildern, erklären dessen, was da vereinbart wurde jetzt?
Also erstens, Tiere, die älter als 30 Monate sind, die dürfen nicht zu Nahrungs- oder Futtermitteln verwertet werden und sie dürfen auch nicht verwendet werden zur Herstellung kosmetischer und pharmazeutischer Produkte. Sie werden einfach vernichtet. Und die Beseitigung der Kadaver, das geschieht durch Verbrennung. Und zweitens hat man sich auf ein neues Produktionsverfahren für Tiermehl, das in Deutschland und Österreich schon seit Jahren angewandt wird, geeinigt, wogegen aber die Briten immer bislang votiert haben. Das heißt, da werden die Tierabfälle auf rund 133 Grad erhitzt und dann, und zwar 20 Minuten lang und bei einem Druck von 3 Bar. Und diese Methode soll gewährleisten, dass auch die Krankheitserreger von BSE abgetötet werden, ebenso wie bei den Schafen, bei den Schafen auftretenden Schafseuche Scrapy. Und dann hat man noch beschlossen, dass die britische Regierung bis Ende dieses Monats Vorschläge für die Schlachtung aller Rinder vorlegen muss, die mit verseuchtem Tiermehl gefüttert wurden. Und man hat sich auch noch auf Entschädigungsregelungen für die Bauern verständigt. Die Briten hatten ja gefordert, dass aus der EU-Kasse Bauern für den ihnen entstehenden Schaden, der durch die Zwangsschlachtung oder Zwangstötung der Tiere zwangsläufig ist, 80% zur Verfügung zu stellen. Der EU-Kommission und den Agrarministern war diese Summe viel zu hoch. Man hat sich jetzt auf ein Verhältnis 70-30% verständigt, also 70% aus der EU-Kasse und 30% müssen die Briten zahlen, und die Briten müssen auch die Gelder aufbringen für die Beseitigung der Kadaver. Und es bleibt beim Exportverbot, um dessen sofortige Aufhebung hat ja Großbritannien gebeten und sie quasi zur Vorbedingung gemacht. Aber die 14 anderen Partner blieben stur. Bei diesem Exportverbot bleibt es. Es soll in 6 Wochen überprüft werden, wenn alle beschlossenen Maßnahmen eingeleitet sind. Und dann wird man weitersehen. Und Großbritannien hat wegen der Nichtaufhebung oder wegen des Bestehensbleibens des Exportverbotes deshalb auch gegen die Maßnahmen gestimmt. Aber es ist ja nun so, dass die Briten gebunden sind an diesen Mehrheitsbeschluss und sie werden deshalb die notwendigen Maßnahmen auch ergreifen.
Besten Dank nach Luxemburg für diese Informationen. Schönen Tag noch.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 182. Schiffe zu bauen kostet viel Geld. In Deutschland sind die Löhne so hoch, dass die deutschen Werften Schwierigkeiten haben, die Schiffe, die sie bauen, so teuer zu verkaufen, dass sie dabei kein Geld verlieren. Oft bekommen die Werften für die fertigen Schiffe nicht so viel Geld, wie die Produktion gekostet hat. Eines Tages haben sie dann nicht mehr genug Geld, um ihre Schulden zu bezahlen und den Arbeitern die Löhne auszuzahlen. In der DDR haben die Werften auch mit Verlust gearbeitet, aber das waren staatliche Betriebe und das Geld, das sie brauchten, haben sie vom Staat bekommen, bis der Staat kein Geld mehr hatte. Zu DDR-Zeiten waren 55.000 in der Werftindustrie beschäftigt. Ehe man die Werften aus Staatsbesitz verkaufen konnte, musste die Zahl der Arbeitsplätze um 75% auf 14.000 reduziert werden. Dann wurden die Werften an eine Bremer Aktiengesellschaft verkauft und die Zahl der Beschäftigten wurde auf die Hälfte reduziert. Jetzt fürchten viele von ihnen, dass sie auch ihren Arbeitsplatz verlieren werden, weil ihr Arbeitgeber kein Geld mehr hat. In Osteuropa sind die Löhne viel niedriger als in Westeuropa. Deshalb ist in den 15 Ländern, die zur Europäischen Union gehören, die Arbeitslosigkeit gestiegen, seit man in Osteuropa zur Marktwirtschaft übergegangen ist. Am niedrigsten ist die Arbeitslosigkeit in Luxemburg und am höchsten in Spanien. Die Hälfte aller Arbeitslosen in der EU bezeichnet man als Langzeitarbeitslose, weil sie schon seit einem Jahr oder noch länger vergeblich einen Arbeitsplatz suchen. Die meisten von ihnen sind über 50. Schlimm ist auch die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Im Durchschnitt aller 15 EU-Länder ist jeder Fünfte unter 25 Jahren ohne Beschäftigung. In Deutschland ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen relativ niedrig, aber in Italien, Finnland und Spanien ist jeder dritte Jugendliche vergeblich auf Stellungssuche. Deutschland ist eine Bundesrepublik, aber Österreich auch und die Schweiz ist auch ein Bundesstaat. In allen drei Staaten gibt es einen Bundespräsidenten, aber von einem Bundesarbeitsminister spricht man nur in Deutschland, weil in den 16 Bundesländern oft auch ein Arbeitsminister zur Landesregierung gehört. Der Bundesarbeitsminister hat gesagt, er denkt, in Deutschland könnte man neue Arbeitsplätze schaffen, wenn diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, nicht mehr so viel Überstunden machten. Außerdem ist er dafür, die Arbeitszeit davon abhängig zu machen, ob bei der Firma gerade viel zu tun ist. Bei flexibler Arbeitszeit braucht die Firma weniger Geld für Überstunden zu bezahlen, wenn viel zu tun ist, und braucht weniger Arbeitsstunden zu bezahlen, wenn wenig zu tun ist. Auf diese Weise könnte man billiger produzieren und mehr verkaufen, sodass neue Arbeitsplätze entstünden. In Österreich hat man gedacht, wenn man von Wien aus den Handel mit Osteuropa organisiert, entwickelt Österreich sich zu einem hochwertigen Dienstleistungszentrum, aber bis jetzt gibt es in Österreich nur 75 Unternehmen, die von dort aus den Handel mit Osteuropa organisieren. Seit man in Osteuropa vor 7 Jahren angefangen hat, die Wirtschaft zu liberalisieren, hat sich die Zahl der ostzentralen internationaler Konzerne in Österreich verdreifacht, aber die meisten sind Anfang der 90er Jahre dazugekommen. Und dass auf diesem Gebiet noch neue Arbeitsplätze entstehen, ist nicht zu erwarten, denn bei einer Umfrage hat sich gezeigt, dass man bei den ausländischen Firmen mit der staatlichen Verwaltung in Österreich nicht zufrieden ist. Für die Beurteilung sollte man die Noten von 1 bis 4 verwenden. Die beste Note war die 1 und die schlechteste die 4. Bei der Beurteilung der Entscheidungswege der Bürokratie kam die Durchschnittsnote 3,2 heraus. Nur die Manager aus Italien haben gesagt, sie sind mit der staatlichen Verwaltung in Österreich zufrieden. Vielleicht haben sie dabei an die Verwaltung in ihrem eigenen Land gedacht und die italienische Verwaltung mit der österreichischen verglichen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 182. Danke.